einem öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geht es anscheinend nicht voran. Das geht aus Informationen der Verhandlungskreise hervor. In Potsdam sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften in der wohl entscheidenden Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zusammen. Sie beraten über einen Schlichtungsvorschlag. Er sieht eine Tariferhöhung in 2 Stufen vor, um erst 3 und dann 2,8%. Wird der Vorschlag abgelehnt, könnte es noch vor Ostern wieder Streiks geben. Die Grünen wollen, dass beim Wehrdienst auch Frauen in die Pflicht genommen werden. Es gehe um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte die Fraktionschefin der Grünen Dröge der Neuen Osnabrücker Zeitung. Katja Neumeister berichtet.
Männer und Frauen müssen gleich behandelt werden, auch beim Wehrdienst, sagt die grüne Fraktionschefin. Sie findet den Vorschlag von SPD-Verteidigungsminister Pistorius gut, alle jungen Menschen zu fragen, ob sie Wehrdienst leisten würden. Allerdings soll es nur für Männer Pflicht sein, den Fragebogen auszufüllen, für Frauen freiwillig. Der Reservistenverband hält Pistorius' Pläne generell für nicht ausreichend. Er rechnet vor, Deutschland brauche 1 Million Reservisten.
US-Präsident Trump und seine Regierung müssen heute mit großen Protesten rechnen. Zehntausende Menschen wollen in den USA dagegen demonstrieren, dass der Präsident tausende Behördenmitarbeiter entlässt und finanzielle Mittel unter anderem im Gesundheitssystem streicht. Auch in Berlin gab es deswegen Demos. Kundgebungen gab es vor der US-Botschaft am Pariser Platz und dem Tesla-Ausstellungsraum in der Wilhelmstraße. Insgesamt wurden laut Polizei rund 350 Teilnehmer gezählt. In Spanien hat es große Proteste gegen die Wohnungsnot im Land gegeben. Zehntausende Menschen sind in mehreren Städten auf die Straßen gegangen. Sie forderten, dass mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Hans-Günther Kellner mit den Einzelheiten.
Die größte Kundgebung fand in Madrid statt, wo Regierungsangaben zufolge 15.000 Menschen dem Aufruf gefolgt waren. Dort forderte eine Sprecherin eine Reform des Mietgesetzes. Mietverträge sind gegenwärtig auf maximal 7 Jahre begrenzt. Danach muss die Höhe der Miete neu ausgehandelt werden. Stattdessen sollten Mietverträge per Gesetz zeitlich unbegrenzt werden, sodass die Haushalte in den Wohnungen auch eine Perspektive hätten, so die Forderung. Zudem sollten Mieten pauschal um die Hälfte sinken. Die Veranstalter warnten zudem, sie würden Ferienapartments notfalls auch besetzen, sollten sie nicht in reguläre Wohnungen umgewandelt werden.
Rund eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Staatliche Medien berichten inzwischen von mehr als 3.300 Toten und weiterhin rund 200 Vermissten. Die Hilfe für die Überlebenden gestaltet sich sehr schwierig. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte wirft der in Myanmar regierenden Militärregierung vor, Hilfsgüter ungleich zu verteilen. So würden Gemeinden benachteiligt, die sich nicht hinter das Regime gestellt haben. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es heute folgende Ergebnisse. Leipzig-Hoffenheim 3:1, Heidenheim-Leverkusen 0:1, Freiburg-Dortmund 1:4, Mainz-Kiel 1:1 und Bochum-Stuttgart 0:4. Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der dritten Fußballliga eine deutliche Niederlage kassiert. Die Lausitzer mussten sich bei 1860 München mit 1:5 geschlagen geben. In der Tabelle bleibt Cottbus hinter Spitzenreiter Dresden auf dem 2. Platz. Soweit die Radio 1 Nachrichten. Mehr Meldungen unter rbb24.de.
Radio 1. Wetter.
Am Abend viel Sonne, wenig Wolken und trocken. In der Nacht dann wechselnd bewölkt oder klar bei 0 bis minus 5 Grad. Wird also nochmal frostig in Berlin und Brandenburg. Aktuell haben wir so um die 11 Grad in Berlin. In Brandenburg zwischen 7 in Prenzlau und 12 in Senftenberg. Morgen am Sonntag dann ähnlich wie heute Sonne und Wolken im Wechsel. Es bleibt auch trocken bei 6 bis 10 Grad. Montag erst sonnig, später kommen dann dicke Wolken dazu. Es bleibt aber trocken bei 10 bis 13 Grad.
Verkehr.
Auf Radio 1, A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Falkensee und Dreieck Havelland steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A115, Dreieck Notetal Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee staut es sich. Da brauchen Sie 10 Minuten länger. Dann zum Stadtverkehr Berlin. Da haben wir Stau ab Schmargendorf auf der A100 mit etwa 10 Minuten plus. Und Stau momentan auch auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wispia-Straße. Und Grunewald, die Havelchaussee ist zwischen Kronprinzessinnenweg und Grunewaldturm in Wilhelmstadt in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Wir wünschen Ihnen, da wo es geht, eine gute Fahrt.
Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir haben selbstverständlich ganz hervorragende investigative Journalisten im Haus. Aber ich halte die Situation, in der Kolleginnen und Kollegen andere Kolleginnen und Kollegen investigativ befragen, für nicht zumutbar. Und deswegen haben wir eine externe Expertenkommission beauftragt, die mit einem völlig unabhängigen Blick auf die Geschehnisse gucken konnte.
Das Zeugnis, das die Untersuchungskommission den RBB-Journalisten im Fall Gelper ausstellt, ist niederschmetternd. Die beteiligten Autorinnen hatten keine Erfahrung im Bereich des investigativen Journalismus.
Wir werden jetzt unsere Regelwerke alle überprüfen. Wir haben Standards, aber wir werden überprüfen, ob diese Standards ausreichen.
Für die RBB-Journalisten empfiehlt der Untersuchungsbericht dazu, angesichts der Fehler in der journalistischen Bearbeitung sollte es im RBB verpflichtende Schulungen zur Verdachtsberichterstattung geben.
Die Abendschau vom 3. April, die Einschätzung vom Investigativjournalisten René Altheimer und die Sicht der RBB-Intendantin Ulrike Demmer zur Aufarbeitung in der Causa RBB-Falschberichterstattung. Nur einen Tag später die Intendantin erneut in der Abendschau zum Sparkonzept des RBB.
Beim RBB gibt es eine Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und um diese Schere zu schließen, müssen wir uns verändern. Dazu müssen wir schmerzhafte Einschnitte vornehmen. Wir nehmen diese Einschnitte aber vorrangig im Personal und in den Strukturen vor. Das geht nicht ganz unbemerkt am Programm vorbei. Aber wir machen das alles, um möglichst viel Programm machen zu können.
Ja, und zu beiden Themen gleich im Gespräch ein Sprecher des RBB-Redaktionsausschusses. Außerdem in der Medienmagazin-Ausgabe vom 5. April 2025 knallharte Medienpolitik, eingesammelt am Rande der Medientage Mitteldeutschland in Leipzig, Stichwort Reformstaatsvertrag und Finanzierungsstaatsvertrag. Und die UFA sucht kreative Serienstoffe und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Beautiful occupation.
Zwei Schlagzeilen produzierte der RBB in dieser Woche selbst. Erste Schlagzeile: Nach Vorlage des Berichts der unabhängigen Untersuchungskommission beschließt der RBB weitreichende Maßnahmen zur journalistischen Qualitätssicherung. Und RBB stellt Maßnahmen für geplante Sanierung vor. Grundlegender Umbau soll finanzielle Konsolidierung, weitere Digitalisierung und die Entwicklung der regionalen Programme sichern. Zu beiden Themen wollte sich die Geschäftsleitung und auch die RBB-Kommunikation im Medienmagazin nicht äußern. Auch eine Gesprächsanfrage an Stefan Welz, der ehemalige Leiter des Investigativressorts des NDR, der gemeinsam mit Deloitte die Vorgänge im RBB über eine falsche Berichterstattung über den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelper untersuchte, wurde leider abgelehnt. Umso mehr freue ich mich, einen der beiden Sprecher des RBB-Redaktionsausschusses in der Leitung begrüßen zu können, Wolfgang Porsche, den Sie hier auf Radio 1 auch aus der Nachrichtenredaktion kennen. Wolfgang, der Redaktionsausschuss hat welche Funktion und überhaupt auch welche Befugnisse?
Der Redaktionsausschuss vertritt die Journalistinnen und Journalisten im Haus in journalistischen Fragen. Also wir sind hauptsächlich für die innere Rundfunkfreiheit quasi zuständig. Wir passen auf, dass die Journalisten im Haus frei arbeiten können, dass Themen nicht von oben gesetzt werden zum Beispiel oder dass Themen nicht verhindert werden können im Haus. Da sind wir das Beschwerdeorgan dann auch und wir vermitteln in Konflikten, die im Haus in dieser Thematik entstehen. Und der Redaktionsausschuss soll informiert werden, so steht es im Statut, wenn größere Veränderungen anstehen, organisatorischer Art, personeller Art etc. Befugnisse haben wir in dem Sinne nur, was es Statute gibt, dass wir informiert werden sollen, dass wir uns äußern dazu, dass wir unsere Ansichten dazu äußern können, aber wir haben keine juristischen Befugnisse, wie zum Beispiel ein Personalrat sie hat.
Wart ihr eingebunden, und damit kommen wir zur ersten RBB-Schlagzeile, Stichwort Falschberichterstattung, in die Aufklärung und vielleicht auch Bewertung der Abläufe, die zu dieser Falschberichterstattung im Fall des Bundestagsabgeordneten Stefan Gelper führten?
Der Redaktionsausschuss hatte ein Gespräch mit der Untersuchungskommission und weiterhin waren wir nicht eingebunden. Das heißt, wir haben diesen Prozess nicht mit aufgesetzt. Wir sind auch bei der Auswertung nicht dabei und wir haben diesen Bericht auch erst mit der Pressemitteilung, die der RBB rausgegeben hat, erfahren.
Nun liegt ja nach den Rücktritten des Chefredakteurs und der Programmdirektorin ein 96-seitiger Abschlussuntersuchungsbericht vor, den die Mitglieder der Kontrollgremien, quasi for eyes only, in einem Lesesaal ansehen dürfen. Wie sieht es mit dem Redaktionsausschuss aus? Kennt ihr nur die inzwischen 6-seitige Zusammenfassung oder könnt ihr auch den kompletten Untersuchungsbericht lesen?
Das weiß der Redaktionsausschuss noch nicht. Dafür gibt es noch keine Informationen. Wir kennen derzeit nur auch diese 6 Seiten, die dort veröffentlicht wurden.
Und zwar auf der Unternehmensseite des RBB, da kann also jeder diese 6 Seiten inzwischen lesen. Ehrlicherweise sind die Seiten, glaube ich, doch schon sehr aussagekräftig. Die beteiligten Journalisten hatten keine Erfahrung mit investigativer Recherche. Der Chefredakteur hatte den Vorgang nicht unter Kontrolle und Zitat, im Justiziariat gab es Zweifel an der Eignung von Autorinnen und Autoren und Redaktionen. Gegenüber dem Chefredakteur geäußert wurden diese nicht. Zitat Ende. Wie bewertet nun der Redaktionsausschuss die Ergebnisse und Ableitungen der RBB-Geschäftsleitung? Denn das ist ja nicht nur zum Selbstzweck gemacht worden, sondern auch, um die Abläufe zu optimieren.
Es ist erstmal grundsätzlich zu begrüßen, dass wir die Aufklärung machen. Es ist auch zu begrüßen, dass wir das extern gemacht haben. Das kann man so machen. Man hätte es auch intern machen können. Der Vorteil von extern, den ich dann da auch sehe, ist, dass man wirklich sagen kann, es ist eine unabhängige Untersuchung. Wir sehen jetzt nicht hier, dass diese Untersuchung beeinflusst wurde. Man kann schon sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort von der Kommission eine gute und auch eine umfangreiche Arbeit gemacht haben. Das würde ich schon so sehen. Das hören wir auch aus dem Haus. Es gibt keine Stimmen, die diesen Bericht anzweifeln.
Mit dem kleinen Wehmutstropfen, dass natürlich der Beitragszahler da über 60.000 Euro netto für aufbringen musste, um diese Aufklärungsarbeit quasi zu unterstützen.
Ja, das hätte man vielleicht anders machen können. Jetzt ist es so entschieden worden von der Geschäftsleitung. Ja, jetzt haben wir das Ergebnis da. Und wenn wir das bewerten, der Bericht ist ja doch recht eindeutig und auch sehr konkret. Es werden ja auch konkret Verantwortlichkeiten benannt. Und das finden wir persönlich, das findet der Redaktionsausschuss, richtig so, auch die Ableitungen, die wir daraus ziehen, sind sicherlich richtig, dass wir auf die Prozesse gucken, dass die Chefredaktion hier aufgefordert wird, sich stärker um die Themen zu kümmern, dass dieses Prinzip der delegierten Verantwortung, wie es dort drin steht und was praktiziert wurde, sicherlich zu hinterfragen ist an dieser Stelle. Fraglich ist vielleicht auch, inwieweit der Umfang der verpflichtenden Schulungen für Investigativrecherchen jetzt sein muss. Wir haben ja große und sehr erfolgreiche und sehr, sehr, sehr erfahrene Investigativabteilungen im RBB. Das ist ja gar keine Frage. Und ob man jetzt wirklich Kolleginnen und Kollegen, die das 20 Jahre machen, dann auch zu einer verpflichtenden Schulung schicken muss, können wir darüber diskutieren im Haus, werden wir sehen. Generell das Verfahren, was uns daran stört, was da zu kritisieren ist, wahrscheinlich ist einmal mit Blick auf die Versprechen, die im Vorfeld gemacht wurden, hinsichtlich Transparenz, hinsichtlich Geschwindigkeit und Umfang. Da kann man sicherlich nochmal einen Blick drauf werfen. Es hat sehr lange gedauert. Die Veröffentlichung, auch diese 6 Seiten, auch gegenüber den Gremien wohlgemerkt, wurde mehrfach angekündigt und mehrfach verschoben. Dass der Redaktionsausschuss hier bisher nicht eingebunden wird, ist auf jeden Fall zu kritisieren aus unserer Sicht. Und ich denke, es sollte auch nicht ausgeschlossen sein, dass, wenn die 96 Seiten dann vielleicht doch noch veröffentlicht werden, wofür wir sehr plädieren, dann auch noch weitere Konsequenzen gezogen worden sind. Wir kennen ja die 96 Seiten noch nicht.
Dann müssen wir das erstmal an dieser Stelle vertagen, diese Problematik. Zweiter schwerer Themenkomplex in dieser Woche, der sogenannte Befreiungsschlag. Das ist eine Formulierung der Intendantin Ulrike Demmer vor dem Rundfunkrat im Januar. Gemeint ist die Absenkung des Personal- und Honoraraufwands um rund 10%, gleich 254 Vollzeitäquivalente. Das wiederum ins verständliche Deutsch übersetzt. Das ist die größte Massenentlassung in der Geschichte des RBB und vielleicht auch in der ARD. Dazu gab es am Freitagmittag eine Belegschaftsversammlung, aus der ich nicht zitiere. Darf, so steht es in meinem Rahmenvertrag, wenn es um Interne des RBB geht. Eine Anfrage an die Geschäftsleitung blieb ja, wie beschrieben, ergebnislos. Wolfgang, vielleicht aus der Sicht des Redaktionsausschusses, was kommt da auf die Belegschaft zu, beziehungsweise auf das RBB-Publikum?
Also auf die Belegschaft kommt sicherlich große Unsicherheit hinzu und das ist ja auch überall auch schon geäußert worden. Das hat auch der Personalrat schon deutlich gemacht, das haben auch die Gewerkschaften schon deutlich gemacht. Die große Unsicherheit im Haus, die ist überall spürbar. Es gibt ja Vorschläge mit Altersruhegeld, mit Vorruhestandsgeldern, mit Aufhebungsverträgen vielleicht. Gibt es ja diverse Vorstellungen, aber keiner weiß, in welchem Umfang die umgesetzt werden können. Das ist die große Unsicherheit. Wie kommen wir mit diesen Plänen, die es dort gibt, weiter? Programmlich wird es zu hören sein, wird es zu sehen sein, was dort gemacht werden soll. Es wird große, spürbare Veränderungen im linearen Programm, im Hörfunk und im Fernsehen des RBB geben. Das ist unstrittig, wenn man das so macht.
Aber auch im nonlinearen Programm, wenn ich das in einer Pressemitteilung des RBB richtig verstehe, will der RBB die Produktion des Podcasts Ohrenbär zum Beispiel einstellen. Ein sehr erfolgreicher, auch in der ARD erfolgreicher RBB-Podcast.
Auch das sind die Pläne und hoch umstritten. Es war auch ein großes Thema in der Belegschaftsversammlung natürlich gewesen. Und worüber wir jetzt diskutieren müssen ist, um es nochmal klar zu sagen, es ist unstrittig, dass der RBB sparen muss. Es ist unstrittig, dass wir über unsere Verhältnisse auch lange Jahre gelebt haben. Aber es sind ja hier 2 Themen, die hier vermischt werden in dieser Stelle, die man gleichzeitig macht jetzt. Das ist die Idee. Man muss einen Teil sparen, um den Etat wieder einhalten zu können. Und gleichzeitig will man Gelder freischaufeln für die digitale Transformation. Auch das ist grundsätzlich richtig. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Die Frage ist der Zeitpunkt, an dem wir das machen und in welcher Schnelligkeit. Und die Gelder für die digitale Transformation sollen jetzt innerhalb von einem Jahr freigeschaufelt werden. Und der ARD-Vorsitzende Florian Hager hat gerade in einem Interview der ARD 10 Jahre Zeit dafür gegeben. Die Frage ist, warum macht der RBB diesen Teil jetzt so massiv, so schnell und greift so stark in das Programm ein?
In der Pressemitteilung des RBB wird die Formulierung benutzt, das seien ja nur vorgeschlagene Maßnahmen und es gäbe jetzt die Gelegenheit zur Partizipation. Ist das jetzt quasi noch wegdiskutierbar, dass zum Beispiel, so habe ich das auch verstanden aus der Pressemitteilung, zentrale Nachrichten geben soll, also so wie zu SFB-Zeiten, damals von SFB 1 bis SFB 4 und dann wird wieder auseinandergeschaltet?
Ich bin Gründungsmitglied des Fachverbandes für Bürgerbeteiligung und Partizipation in Deutschland. Und wenn ich mal aus dieser Sicht da drauf schaue, dann kann man nicht sagen, dass dies ein Partizipationsprozess im Sinne von wir entscheiden, wir finden gemeinsam die beste Lösung ist. Das würde ich hier, so weit würde ich hier nicht gehen. Es ist immer eine Partizipation, wenn man etwas sagen kann, ja, wenn man den Begriff ganz weit fasst, aber hier haben wir es eher mit einem Feedback-Prozess zu tun, aus meiner Sicht. Das heißt, die Geschäftsleitung hat die Auftrag gegeben, 10% zu sparen, ungefähr 10,2% an die Abteilungen. Die Abteilungen haben dann geschaut, was können wir machen, wo finden wir das Geld, wo können wir besser werden, wo können wir Synergien nutzen, etc. Und gleichzeitig wurden aber auch schon in diesen nicht nur gesagt 10%, sondern es wurden auch schon Themen vorgegeben. Und dazu gehört zum Beispiel die Zentralisierung der Nachrichten. Das war eine Vorgabe der Geschäftsleitung. Mit dem Satz, man kann das ja nochmal ändern, wenn wir bessere Vorschläge bekommen. Dazu ist es aber notwendig, dass man die Zahlen genau kennt, dass man weiß, wie viel Geld sparen wir hier ein, was kostet etwas woanders, wie soll eine Redaktion, wie soll ein einfacher Redakteur diesen Überblick haben. Das funktioniert aus meiner Sicht so nicht. Insofern würde ich ihn als Feedback-Prozess, als Partizipationsprozess bezeichnen. Und gerade die Hörfunknachrichten sind natürlich ein ganz großes Thema, weil wir so unterschiedliche Wellen haben. Wir haben Antenne Brandenburg für Brandenburg. Eine ganz andere Thematik, ganz andere Ansprechhaltung als jetzt Fritz zum Beispiel für junge Menschen. Radio 1 für den urbanen Teil oder 88.8 in Berlin als Regionalnachrichten. Und wenn wir es zentralisieren, gerade in dem Bereich, werden wir Meldungen verlieren, weil die zentrale Nachrichtenredaktion wird dann nicht aus Köpenick mehr berichten, weil das für Fritz und Radio 1 vielleicht nicht so relevant ist wie für 88.8. Und das ist der Schaden, der im Programm entsteht. Und da muss man sich schauen, wie viel Geld spare ich dort wirklich ein? Sind die Kosten und der finanzielle Einsparungen, also die programmlichen Kosten und die finanziellen Einsparungen wirklich im Verhältnis?
Ende Mai wird es Gespräche mit den Mitarbeitendenvertretungen geben und den Gewerkschaften. Was hat man dir signalisiert, wann dieser Prozess der, ja, nennen wir es dann doch Partizipation, abgeschlossen sein soll?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Auch dazu haben wir noch keine Informationen. Der Redaktionsausschuss ist an dieser Stelle noch nicht informiert worden.
Meint der Nachrichtenredakteur und einer der beiden Sprecher des Redaktionsausschusses im RBB, Wolfgang Porsche. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you?
Would you wanna feel it? Could I be this close to you?
dichtgepackte Medienwoche. In der bayerischen Landeshauptstadt gab es eine Diskussion der Medientage München zum Embedding von Mediatheksinhalten. Diese können Sie vollständig im Medienmagazin Podcast Bonus Track hören, unter anderem mit Markus Breitenecker von Pro7Sat1 und Christine Strobel. Sie ist die ARD-Programmdirektorin. Und in Leipzig bei den Medientagen Mitteldeutschland ging es auch ums Grundsätzliche. Hören wir mal den ARD-Vorsitzenden Florian Hager.
Ich halte das Mediensystem in Deutschland als eines der stabilsten, des stabilsten und der wichtigsten Mediensysteme in Deutschland. Ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt mehr so ein stabiles System. Und da explizit gehören Verlage dazu. Das duale System im Rundfunk war jahrelang ein Garant dafür, dass unsere Gesellschaft sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Das heißt, wir werden es nur gemeinschaftlich schaffen und wir brauchen da einen Schulterschluss und eine enge Zusammenarbeit von öffentlich-rechtlichen und von privat finanzierten Medienunternehmen. Und ich möchte, oder die ARD, ich spreche auch für meine Kollegin Kirl, möchten diese Zusammenarbeit neu beleben, also eine Allianz von Verlagen, öffentlich-rechtlichen und Privatmedien, auch vor dem Hintergrund dessen, was in Europa stattfindet. Und wenn wir jetzt alle sagen, na warten wir halt, was Europa macht. Ich glaube, ganz Europa schaut auf Deutschland. Es gibt in Europa leider auch kaum noch Medienmärkte, wo die Öffentlich-Rechtlichen und wo so eine Allianz überhaupt möglich ist. Und ich bin überzeugt, dass wir bei vielen Themen kooperieren und gleichzeitig auch unsere Unterschiede wahren können. Denn am Ende, da werde ich auch nicht drüber wegreden, wir sind Konkurrenten um Aufmerksamkeit. Und das wird sich auch nicht auflösen lassen. Ne? Also wir werden da nicht alles lösen können, aber ich glaube, wir haben genug Themen, dass wir dass wir eine Neuverhandlung unseres Verhältnisses auch angehen sollten.
Und einige dieser Themen sind diskutiert worden bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig, denn es gibt eine sehr angespannte Problemlage. Sie erinnern sich vielleicht, die Medienpolitik will mit einem Reformstaatsvertrag unter anderem Radio- und Fernsehprogramme streichen. Zudem soll die Findung des Rundfunkbeitrags vereinfacht werden und hat aber vor der neuen Regelung das alte Verfahren ausgesetzt. Dagegen klagen aktuell ARD und ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht und bisher ohne Ergebnis. Vera Linz konnte dazu für das Medienmagazin Am Rande der Medientage Staatssekretärin Heike Raab, SPD, interviewen. Sie koordiniert die Rundfunkpolitik der Bundesländer.
Wir haben zwei Staatsverträge in der Pipeline, den Reformstaatsvertrag und den Finanzierungsstaatsvertrag. Was unterscheidet beide?
Der Reformstaatsvertrag ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Papierform. Hier geht es darum, wie werden ARD, ZDF und Deutschlandradio digitaler, passen sich mehr an die neuen Mediennutzungsgewohnheiten an, die ja vielfach auf den mobilen Endgeräten stattfindet, auf Plattformen per Streaming. Und gleichzeitig ist es eine effizientere Wahrnehmung der Aufgaben, indem auch die Hörfunkprogramme angepasst werden bei den Spartenkanälen, indem die Verwaltung verschlankt wird, indem Zusammenarbeit die Regel wird. Und es wird auch zu Einsparungen führen und hoffentlich eben, dass alle Leute weiterhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lieben und gerne nutzen. Das alles muss ja auskömmlich finanziert werden, denn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten sehr gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten. Da müssen tarifgerechte Entlohnungen gezahlt werden, da müssen Energiekosten getragen werden für Übertragungstechnik, um einmal Beispiele zu nennen. All das ist teurer geworden. Sowas fließt ein in die Berechnung der Bedarfe der Anstalten. Und dafür gibt es eine Kommission, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Und wie das ganze Verfahren zur Bedarfsermittlung aussieht, das ist in diesem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ausgearbeitet. Und das Verfahren hat mehrere Schritte. Und die Änderung, die wir planen, ist ein Systemwechsel in der sogenannten dritten Stufe. Da haben wir im Moment ein sehr kompliziertes, aufwendiges Verfahren, dass das mittels eines Staatsvertrages, der in 16 Landtagen ratifiziert werden muss, erledigt wird. Das wollen wir künftig in einem Widerspruchsverfahren lösen. Das heißt, solange keiner Widerspruch erhebt, kann diese Beitragsempfehlung der KEF einfach 1:1 umgesetzt werden.
Bleiben wir zunächst kurz beim Reformstaatsvertrag. Wie ich der Diskussion entnommen habe, soll der zum 1. Dezember in Kraft treten. Kann man davon ausgehen?
da sind wir absolut im Zeitplan. Und ich will auch sagen, parallel zu dem parlamentarischen Verfahren in den 16 Landtagen arbeiten die Anstalten ARD, ZDF, Deutschlandradio schon wirklich an der Umsetzung. Das ist Working in Progress. Wir sehen, dass jetzt schon diese gemeinsame Plattform, dieses Streaming-Netzwerk in diesem Monat schon an den Start geht. Das ist großartig.
Vorgesehen ist ja auch eine Reduzierung der Programme. Also es wird weniger Hörfunksender geben und die linearen Fernsehprogramme sollen auch reduziert werden. Wenn er dann, sagen wir mal, zum 1. Dezember in Kraft tritt, heißt das, dass diese Abschaffung dann sofort stattfinden muss oder gibt es da Übergangsfristen?
Es ist nicht wie bei Schabowski, das gilt nicht unverzüglich und sofort, sondern natürlich haben wir verschiedene Zeiträume da. Denn wir wollen die Hörfunkkanäle bundesweit, liegt die bei fast 70 Hörfunkwellen, die soll reduziert werden auf 53. Das muss natürlich in einem Prozess erfolgen. Manche Strecken werden in der Nacht zusammengeschaltet und auch bei den Spartenkanälen wird es einen Zeitkorridor geben. Da haben wir einerseits mal 29, andererseits mal 23 eingebaut. Je nachdem, welche Zielgruppen wie erreicht werden, sind die affiner für die digitale Nutzung, für Streaming oder sie sind es nicht.
Gibt es einen finalen Zeitpunkt, wann dieser Zeitkorridor endet?
Ja, 2033.
Dann kommen wir mal zu dem Finanzierungsstaatsvertrag. Was ich mich frage, wann sehen Sie eine Einigung? Ich frage deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht entscheidet ja, ob das aktuelle Verfahren einfach ausgesetzt werden darf oder nicht. Das heißt aber, dass ja damit noch nicht ein neues Verfahren beschlossen ist. Was passiert dann, wenn so eine Entscheidung vorliegt?
Das sind im Moment ein Stück weit durch die Gleichzeitigkeit der beiden Verfahren haben wir schon eine gewisse Zwickmühle im Moment, ein kleines Dilemma. Einerseits haben wir Länder den Rundfunkfinanzierungsänderungsstaatsvertrag vorgelegt, dass jetzt die Rücklagen, die 1,2 Milliarden Euro ausmachen, verbraucht werden dürfen, bis dann 2027 das neue System greifen soll und parallel dazu Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wann die entschieden wird, kann ich im Augenblick nicht sagen. Und deshalb ist das im Moment auch, müssen wir da reagieren.
Das heißt, aus heutiger Sicht kann man davon ausgehen, dass bis 2027 die Rücklagen genutzt werden sollen.
So ist es der Plan der Länder und wir machen damit von unserer Abweichungsbefugnis, die wir haben, Gebrauch. Das ist eine Einmaligkeit, dass es eine Beitragsrücklage in dieser Größenordnung gibt, die ja auch mehr oder weniger zufällig entstanden ist, weil es mehr Haushalte in Deutschland gibt durch Zuzug, durch Singlehaushalte und so weiter und so fort. Eine solche Größenordnung einer Rücklage hatten wir noch nie und das gibt uns die Chance, so vorzugehen.
Nun sieht das ja bei jeder Anstalt ein bisschen unterschiedlich aus. Die Politik hatte auch gesagt, man geht nicht davon aus, dass es Verwerfungen geben wird, wenn man auf diese Rücklagen zurückgreifen muss. Nun haben wir beim RBB die Situation, dass 254 Vollzeitäquivalenten, so heißt das, rausfliegen, weil der RBB keine Rücklage hat. Frau Demmer, die Intendantin, sagte, RBB ist blank. Nun gibt es eben doch diese Verwerfungen. Wie geht die Politik damit um?
Es fällt mir jetzt schwer, auf die RBB-Situation en Detail einzugehen. Der RBB ist sicherlich im Vergleich zu den anderen ARD-Anstalten in einer schwierigen Phase aufgrund der Geschehnisse der letzten 2-3 Jahre. Ich vermute, dass das darin begründet liegt.
Eine letzte Frage noch an Sie. Hier auf dem Panel wurde auch immer wieder moniert, 20 Euro im Monat, das ist für manche Menschen sehr viel, beziehungsweise im Moment sind es ja genau 18,36 Euro. Da gab es hier die Anregung, doch vielleicht einen gestaffelten Beitrag zu machen. Ich weiß, man kann sich auch befreien lassen in einer bestimmten sozialen Situation, aber wäre auch so ein gestaffelter Beitrag denkbar?
Wir haben schon vielfach darüber gesprochen, ob man Veränderungen bei der Beitragserhebung vornehmen kann. Was weiß ich, so Studierendentarife oder sowas gäbe es ja auch. Wir haben, all das wäre möglicherweise wieder mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden. Und dann muss man sagen, die Pauschalierung macht es relativ einfach. Entweder Befreiung oder man zahlt. Aber ich will nicht sagen, dass das nicht ein laufendes Thema ist.
Die Medienpolitikerin Heike Raab. Gleich mehr aus anderer Perspektive, nämlich der unabhängigen Beitragskommission KEF. Hey. Zu Gast in Leipzig bei den Medientagen Mitteldeutschland war auch Martin Detzel von der schon erwähnten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Da, eigentlich muss man sagen, der ja letztes Jahr zur Kenntnis nehmen musste, dass die Medienpolitik den KEF-Vorschlag, den Rundfunkbeitrag um 58 Cent zum 1. Januar 2025 zu erhöhen, ignoriert hatte. Vera Linz hatte Martin Detzel für uns vor dem Mikrofon, der jetzt sehr detailtief, muss man sagen, die medienpolitische Gemengelage erklärt.
Auf dem Panel sprachen Sie von einem gordischen Knoten, den wir derzeit zu schlagen haben. Worin besteht dieser gordische Knoten?
Der gordische Knoten besteht darin, dass drei unterschiedliche Sachverhalte zu scheinbar einem Sachverhalt zusammengeführt werden. Wir haben zum einen die Situation, dass ein neuer Auftrag in Form des Reformstaatsvertrages von den Ländern zur Abstimmung steht, auch in die Parlamente gehen wird. Wir haben zum zweiten einen Reformfinanzierungsstaatsvertrag, in dem eine Art Verwaltungsvereinfachung im Ablauf der Zustimmung der Länder oder Nichtzustimmung-Veto-Modell dann diskutiert wird. Und wir haben zum dritten die Situation, dass es ein laufendes Verfahren gibt aus dem 24. Bericht der KEF, in der eine Anhebung von 58 Cent empfohlen wurde und diese 58 Cent für 25 bis 28 unabhängig von einem neuen Auftrag und einem neuen Finanzierungsmodell dann auch gilt, weil es bereits laufendes Verfahren ist.
So, nun ist natürlich die große Frage, wie kann man diesen gordischen Knoten zerschlagen? Geht das überhaupt?
Ja, also man kann die Sachlösung, glaube ich, nur dann finden, wenn man diese drei Elemente jeweils für sich behandelt. Das heißt, der Auftrag, die Änderung des Auftrages ist völlig losgelöst von der Frage der jetzigen 58-Cent-Diskussion, weil die noch auf dem alten Auftrag basiert. Nach derzeitigem Sachstand gibt es aus dem neuen Auftrag keine Wirkung auf die Berechnungsgrundlage für die 58 Cent vor 28. Das heißt, wenn man es trennt und sagt, es gibt eine Entscheidung für mit Wirkung bis 28 aus dem bisherigen Auftrag, wie er rechtlich gilt, staatsvertraglich festgelegt ist, dann gibt es einen neuen Auftrag, eine neue Berechnung, kann man die beiden Dinge trennen und kann dann einen Beitrag berechnen, der zum neuen Auftrag gehört. Und die Frage, wie der dann in den Ländern umgesetzt und festgelegt wird, das ist eine Frage des dritten Bausteins, nämlich der Frage dieses Reformfinanzierungsmodells.
Das heißt, man wurschtelt jetzt so ein bisschen vor sich hin, denn die Politik geht ja davon aus, dass bis 2027, bis also dieser Finanzierungsstaatsvertrag mutmaßlich in Kraft getreten ist, die Öffentlich-Rechtlichen von den Rücklagen ihre Aufgaben finanzieren.
Diese Rücklagen sind ja bereits eingepreist in die 58-Cent-Empfehlung der KEF. Und was die Länder jetzt vornehmen, ist zu unterstellen, dass wenn man auf 2 Jahre die Perspektive statt auf 4 Jahre Planungszeitraum, wie die Anmeldung erfolgt ist, verkürzt und dann die für 4 Jahre geplante Rücklage in 2 Jahren verlebt, dass das irgendwie aufgeht und dass dann ab 27 aufgrund bisher nicht belegter Annahmegründe der neue Auftrag so stark Wirkung entfaltet, dass die fehlenden Mittel, die jetzt schon verlebt sind, dass die durch einen geringeren Bedarf mit vermindertem Auftrag sich automatisch irgendwie selbst auflösen. Dazu gibt es aber keine Dokumente, keine Berechnungsgrundlage, sondern es ist eine Annahme der Länder.
Aber hieße das nicht auch, so habe ich es verstanden, dass ab 2027 dann quasi eine neue Beitragsperiode losgehen würde oder könnte, dass die aktuelle quasi dann um 2 Jahre verkürzt ist?
Man könnte natürlich, man müsste, so planen es die Länder ja auch, dann ab von 27 bis 30 eine neue Periode einführen. Die würde aber beginnen ohne jede Rücklage, ohne eine Anpassung der letzten zwei Jahre. Und das würde bedeuten, dass die Anstalten mit einem vom ersten Tag an anstehenden Finanzbedarf vor der Tür stehen. Sie haben keinerlei Reserven mehr und dann für vier Jahre in die Zukunft planen, wobei wir einen Durchschnittsbeitrag festlegen. Und der Durchschnittsbeitrag müsste dann reichen. Und das würde bedeuten, dass rechtzeitig der neue Auftrag umgesetzt ist und dass alle Schritte, die in der Umsetzung möglich sind, um zu erfüllen, auch bis dahin durchgeführt werden könnten. Ich nehme nur ein einfaches Beispiel. Es gibt bereits heute Lizenzen, die abgeschlossen sind im alten Auftrag, die Wirkung haben über 27 hinaus. Die können Sie nicht mehr kündigen. Und deswegen müsste man sich genau im Detail anschauen, was geht denn überhaupt. Dazu bedarf es einer Anmeldung. Die ist aber zeitlich kaum noch darstellbar. Das ist die große Problematik, die man hat.
Wir werden abwarten, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Jetzt aber wird wieder angemeldet, ne? Weil regulär sozusagen die Anstalten ihre Bedarfe bei Ihnen sozusagen einreichen.
Ja, also was jetzt angemeldet wird bis Ende April, ist ein Zwischenbericht. In der Planung ein Zwischenbericht, das heißt, wir reden nicht über einen neuen Zeitraum, sondern wir reden über die Überprüfung, ob die Annahmen, die zur Empfehlung der 58 Cent geführt haben, ob die noch gelten. Und dann wird darauf basierend eine Entscheidung getroffen, eine neue Empfehlung gegeben. Der Beitrag kann bleiben, wie er ist. Das heißt, wir überprüfen die bestehende Empfehlung für 25 bis 28. Es ist keine Neuanmeldung im Sinne von 27 bis 30 oder nur für zwei Jahre 25, 26, sondern es ist eine Überprüfung der bestehenden Anmeldung, damit 58 Cent. Und auf der Grundlage wird die KEF dann entweder eine Bestätigung der 58 Cent abgeben und empfehlen oder eben sagen, es muss eine Änderung erfolgen.
Könnte sich also nochmal ändern, zumindest der Beitrag aus Ihrer Berechnung heraus?
Wenn Maßnahmen ergriffen werden könnten, die so schnell greifen oder umgekehrt, es könnte auch ein Mehr sein, weil im 24. Bericht beispielsweise noch kein Abschluss der Länder im öffentlichen Dienst vorlag, jetzt aber vorliegt mit einer deutlichen Erhöhung und die muss jetzt berücksichtigt werden. Die musste damals und konnte noch nicht berücksichtigt werden, weil es die Daten gar nicht gab. Insoweit sind Effekte, die von den Ländern jetzt einsparungsseitig vorgebracht werden, auch zu verrechnen mit Aufwandssteigerungen, die zwingend jetzt zu berücksichtigen sind. Und deswegen ist die Frage, was kommt am Ende raus? Die spannende Frage, die wir beurteilen werden, wenn wir die neue Anmeldung vorliegen haben.
Wenn das Bundesverfassungsgericht gesetzt den Fall, diesen aktuellen Beitrag, die aktuelle Beitragshöhe bestätigen würde, dann würde das auch gültig sein, was Sie in einem Zwischenbescheid feststellen, egal ob es dann hoch oder runter ginge?
Das Verfassungsgericht wird ja eine Entscheidung auf Grundlage des bestehenden Datenmaterials fällen. Und wenn das Verfassungsgericht die 58 Cent jetzt wie beim 21er Urteil damals die Erhöhung von 86 Cent dann bestätigen würde, würden die ab 1.1.25 möglicherweise, auch das ist eine Frage, ob rückwirkend oder nicht, dann gelten. Das letzte Mal hat das Verfassungsgericht entschieden, dass ein Kompensationsanspruch zur Prüfung besteht. Also wir prüfen müssen, ob dann nochmal rückwirkend etwas finanziert werden muss. Das könnte das Verfassungsgericht alles neu entscheiden und dann gilt aber zunächst mal das Urteil des Verfassungsgerichts. Und je nachdem, ob da Ergänzungen drin sind, die uns binden oder nicht, wird entweder das bestehende Verfahren fortgeführt oder die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind mit zu berücksichtigen.
Alles klar, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Martin Detzel war das, der Vorsitzende der Unabhängigen Beitragskommission KEF, im Gespräch mit Vera Linz. Und wem das jetzt hier zu dicht war, kann sich im Podcast Bonustrack weiter informieren. Don Kamadik.
The same way. Grammatik.
Es hat zu tun, wie sich Gesellschaft verändert. Es hat zu tun mit dem Blick auf andere Länder. Ich finde, die Engländer sind Jahre voraus, auch in der Diversität. Auch wenn sie jetzt bei meiner Mutterfirma Fremantle ins Büro in London gehen, haben sie sofort 15 Nationalitäten im Büro, hier nicht. Also ich sehe das wirklich als einen weltweiten Trend, der jetzt in Deutschland zunehmend spürbar wird, aber es ist kein Druck, sondern es ist im Grunde genommen eine Reaktion auf mein eigenes Lebensbild.
Der damalige UFA-Geschäftsführer war das, Nico Hoffmann, im Medienmagazin vom 28. November 2020. Die UFA verpflichtete sich nämlich damals als erstes deutsches Unterhaltungsunternehmen bis Ende 2024 im Gesamtportfolio der UFA-Programme eines Jahres die Diversität der Gesellschaft abzubilden. Der Zensus der Bundesregierung spielte dabei die Orientierung für die Unternehmensentwicklung und bei der Produktion von Filmen, Shows und anderen Unterhaltungsformaten. Das war die Orientierung bei der Geschlechtergerechtigkeit zum einen, LGBTQ+, People of Color sowie Menschen mit Beeinträchtigungen. Die UFA hat kürzlich einen Diversity-Wettbewerb aufgelegt, Perspective Matters. Dazu konnte ich in einem Schaltgespräch mit Tom Keune sprechen, er ist Schauspieler und Jurymitglied, und Janette Fenske, Senior Manager und Inklusionsbeauftragte bei der UFA GmbH. Erste Frage an Sie, welche Analyse ging denn diesem Wettbewerb voraus?
Genau, wie Sie eben schon angedeutet haben, wir haben uns zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera verpflichtet und wir haben, um das Ganze auch messbar zu machen, eine eigene Datenbank entwickelt, um die On-Screen-Diversity-Messung durchzuführen. Und diese Ergebnisse veröffentlichen wir auch jedes Jahr. Und das Thema Alter kam dann etwas später hinzu. Ich glaube, so 2022 haben wir dann angefangen, auch dieses Thema mit einzubeziehen.
Tom Keune, Sie sind Schauspieler und wissen ja, am Set, da gibt es dann in Pausengesprächen sehr oft, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, ja, wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch irgendwie dabei bin, weil die wollen ja immer nur Drehbücher mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit jungen Haupthelden. Ist das immer noch so, dass wenig Rollen geschrieben werden für ältere Schauspielerinnen und Schauspieler?
In den 90 Minuten in den Filmen sehe ich das nicht so, aber tatsächlich in der seriellen Erzählung fallen mir jetzt eigentlich gerade gar keine Beispiele ein. Ja, im seriellen Bereich, da darf es gerne mehr geben.
Darf es gerne mehr geben, weil es gerechter wäre, auch den Leuten gegenüber, die altern und Schauspieler sind? Oder gibt es tatsächlich auch die Erkenntnis, und das vielleicht auch an Janette Fenske gefragt, dass wenn ältere Leute auf dem Bildschirm sind, dass auch Ältere sich dann angesprochen fühlen und dann auch die Quote stimmt oder auch das Interesse, sagen wir es mal menschlicher, das Interesse stärker ist auch an solchen Stoffen?
Ich finde, dass es für uns alle, egal aus welcher Vielfaltsdimension wir kommen, es ist für jede Person wichtig, dass wir Rollenvorbilder haben, mit denen wir uns auch identifizieren können. Und ich finde, das Thema Alter hat wahnsinnig viel Potenzial für tolle Geschichten, für inspirierende Geschichten, für gemeisterte Herausforderungen im Leben und für Figuren, die einen mitreißen und inspirieren.
Also was ich gerne als Beispiel da anfüge, ist, ich habe vor einiger Zeit eine Hauptrolle in einer Serie gehabt, All You Need. Da habe ich einen etwas kantigen, schwulen Charakter gespielt, der schon etwas älter war. Und ich habe danach wie noch nie vorher so viele Zuschriften aus genau dieser Gruppe von homosexuellen Männern bekommen, die gesagt haben, sie haben sich darüber gefreut, sich selbst mal im Fernsehen zu sehen und dass aus ihrer Perspektive erzählt wird. Das erreicht natürlich auch andere Zuschauer, aber dass man sich als Mensch, egal mit welcher sexuellen Orientierung oder mit welchem Alter, dass man sich da repräsentiert fühlt und gesehen wird, das hat schon einen großen Mehrwert.
Die Erkenntnis ist also da. Jetzt gibt es aber offenbar, wenn ich Ihren Wettbewerb richtig verstehe, das Problem, dass es zu wenige Autorinnen oder Autoren gibt, die das sofort umsetzen können? Oder wie ist diese Idee des Wettbewerbs dann entstanden? Mit welchem Ziel?
Als Diversity Circle ist es uns wichtig, dass die richtige Perspektive erzählt und gezeigt wird. Und wir wollen die Vielfalt sichtbar machen. Und da ist es uns einfach wichtig, dass die Geschichten mit den richtigen Menschen erzählt wird und nicht über sie berichtet wird. Das heißt, wir wollen, dass die Geschichten von den Menschen Ü50 jetzt auch erzählt werden, dass sie ihre Perspektive aufzeigen und die Chance haben, Gehör zu finden.
Also wer ist genau aufgerufen? Drehbuchschreiberinnen und Drehbuchschreiber, die aus dem Milieu kommen? Oder wollen sie tatsächlich auch, ich sag mal, Amateure interessieren dafür?
Na, in der Ausschreibung bitten wir um Einreichungen von Filmschaffenden und AutorInnen im Alter ab 50. Und wer sich davon angesprochen fühlt, ist eingeladen, etwas einzureichen.
Muss er dafür einen Qualifikationsnachweis liefern oder bewerten Sie nur die Geschichte, die eingereicht wird?
Na, wir bitten um ein kurzes persönliches Statement zum eingereichten Stoff. Und ansonsten das Serienkonzept mit maximal 10 Seiten, was den USP der Serie, das Genre, das Setting, Staffelbogen, Hauptfiguren etc. beinhalten soll.
Also man muss nicht schon irgendwie unheimlich viel Serien gemacht haben, um von Ihnen anerkannt zu werden, sondern Sie prüfen unvoreingenommen, ist das ein Stoff, der uns begeistert?
Ich glaube. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin zum ersten Mal in so einer Jury, aber... Wie sieht's aus, Frau Fenske?
Ja, definitiv. Also wir lesen alle Stoffe und jeder hat ein Punkteranking und dadurch entscheiden wir dann, wer der Sieger oder die Siegerin des Wettbewerbs sein wird.
Das ist ja nochmal eine entscheidende Frage. Also Sie werden jetzt einen Sieger küren. Heißt das, dass die anderen Stoffe dann keine Chance haben, verfilmt zu werden eventuell?
Nicht unbedingt. Wir hatten letztes Jahr hatten wir ja auch schon einen Wettbewerb. Und da gab es durchaus Stoffe, die trotzdem interessant waren und wo wir weiter in Gesprächen geblieben sind.
Wie viel bekommt denn jetzt der Preisträger oder die Preisträgerin für das, was dann von der Jury als bemerkenswert empfunden wird, was dann in Serie geht oder auch vielleicht nur in einer einzelnen Produktion umgesetzt wird? Bekommt er zu der Chance, dass das verfilmt wird, auch noch, ich sag mal, Geldmittel mit an die Hand?
Ja, das ist ausgeschrieben mit 3.000 Euro für den Gewinner. Also der Gewinner wird ja von der Jury gekürt und die Jury, die einzelnen Teilnehmer der Jury, die lesen erstmal unvoreingenommen alleine und küren quasi ihre drei persönlichen Favoriten. Und dann gucken wir, inwieweit wir da zusammenliegen oder Argumente ausgetauscht werden müssen. Und das Siegerprodukt, auf das wir uns einigen, das kriegt dann 3.000 Euro.
Genau, und zusätzlich zu diesen 3.000 Euro gibt es natürlich auch die Option auf eine Stoffentwicklung mit dem Ziel natürlich, dass wir das Format dann auch verfilmen bzw. verkaufen können.
Wann wird denn das, was jetzt eingereicht wird, möglicherweise verfilmt werden? Über welches Produktionsjahr sprechen wir?
Das kann man so genau noch gar nicht festlegen, da wir den Stoff erst entwickeln werden. Wir werden wahrscheinlich einen Piloten drehen oder einen Trailer und dann liegt es an uns, den Stoff zu verkaufen und da können wir jetzt noch nicht genau sagen, wann das sein wird.
Aber Einsendeschluss für diesen Wettbewerb ist wann?
Der Einsendeschluss ist am 11. Mai.
Und wo muss man sich hinwenden?
Man kann seine Ideen an diversity.wettbewerb@ufa.de schicken.
Ganz einfach und zur Not dann nochmal googeln den Wettbewerb unter der großen Hashtag-Zeile Perspective Matters und Ufa und dann purzelt dieser Wettbewerb hinaus. Und Herr Keune, ich entlasse Sie nicht, ohne dass Sie nochmal vielleicht Ihre Fantasie als Schauspieler nennen. Was wünschen Sie sich denn für einen Stoff? Wer sollte vielleicht durch Ihre Anregung mal nachdenken, ob er nicht solche Geschichte parat haben kann? dran? Also haben Sie etwas, wo Sie sagten, das sollte mal verfilmt werden und dazu braucht es eine interessante Geschichte?
Also was den Inhalt betrifft, da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Ich finde, die Geschichten dieser Altersgruppe sind extrem reichhaltig. Ne? Also es gibt da Fragen nach Neuanfängen, Identitätswandel, Liebe im späteren Leben, Karriereumbrüche, Krankheit, Verlust, was auch immer. Ja, da gibt es so viel und ich freue mich sehr auf die Vielfalt, die hoffentlich eingereicht wird. Und wenn ich jetzt mal in eine andere Branche gucke, in Übersee, also Walter White in Breaking Bad zum Beispiel, der hat sicher in seinem Alter nicht mehr mit einer Karriere als Drogenboss gerechnet. Diane Lockhart in The Good Fight hatte schon fast ihren Alterswohnsitz in Frankreich, also auf einmal ihr gesamtes Erspartes weg ist. Beide Figuren sind getrieben von einer unvorhergesehenen Erschütterung ihres Lebens und das reizt mich persönlich immer als Schauspieler und was immer da kommen mag, da freue ich mich sehr.
Dann freuen wir uns gemeinsam, wenn Sie einen Sieger oder eine Siegerin gekürt haben und sind dann vielleicht für einen kurzen Moment auch dabei und wenn Sie uns dann präsentieren, wer gewonnen hat. Und dann sind wir mal gespannt, inwieweit sich dann dieser Stoff entwickeln lässt und inwieweit er dann auch in die Fernseher, Kinos oder Mediatheken, Streamingdienste hineinfindet. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Jeanette Fenske von der UFA und Tom Keune, Schauspieler und Jurymitglied. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, immer wieder zu sagen, dass auch gerade Alter ein interessanter Stoff sein kann. Und vielen Dank, dass Sie diesen Wettbewerb ausgelobt haben.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Danke. Radio 1 präsentiert. She takes just like a woman. Cat Power sings Dylan. She makes love. Am 13. Juni im Admiralspalast. Alle Infos auf radio1.de. Bob Dylan gab 1966 ein legendäres Konzert in der Royal Albert Hall. Cat Power bringt alle Songs mit ihrer Band originalgetreu auf die Bühne. Standing Ovations garantiert. Cat Power sings Dylan. Radio 1. Für alle, die mit Cat und Bob auf Zeitreise gehen und natürlich nur für Erwachsene.
Werbung. Schokolade.
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 Schokolade von Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitasschokolade.de.
Und dann gleich noch eine Zeitreise mit Annika-Lene Trost in der Tanzhalle zurück ins Jahr 1980, 45 Jahre. Jetzt ist es wieder 19 Uhr in Mitteleuropa und Sie hören natürlich was?
Radio 1 vom RBB. Nachrichten
mit Elisabeth Mattner.
US-Präsident Trump hat die Bevölkerung seines Landes zum Durchhalten aufgerufen. Hintergrund ist wachsender Unmut über seine Innen- und Außenpolitik. Für heute sind landesweite Proteste gegen die Regierung geplant. Zuletzt brachen weltweit die Börsenkurse ein, nachdem Trump höhere Zölle für Länder auf der ganzen Welt angekündigt hatte. Mehrere Länder kündigten bereits Gegenmaßnahmen an. Der britische Autobauer Jaguar Land Rover will seine Lieferungen in die USA vorübergehend aussetzen. Gabi Biesinger berichtet.
Gleichzeitig sollen angesichts der von der Trump-Regierung verhängten Zölle, mittel- und langfristige Pläne für die Geschäftsbeziehungen in die USA entwickelt werden. Denn die Vereinigten Staaten seien ein wichtiger Markt für die Luxusmarken von Jaguar Land Rover. Auf alle in die USA importierten Autos gelten derzeit Strafabgaben in Höhe von 25%. Jetzt kommen für britische Importe noch einmal Zölle von 10% dazu.
Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geht es anscheinend nicht voran. Das geht aus Informationen der Verhandlungskreise hervor. In Potsdam sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften in der wohl entscheidenden Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zusammen. Sie beraten über einen Schlichtungsvorschlag. Er sieht eine Tariferhöhung in zwei Stufen vor, um erst 3 und dann 2,8%. Wird der Vorschlag abgelehnt, könnte es noch vor Ostern wieder Streiks geben. In Brandenburg gibt es weiter Diskussionen um den Einstellungsstopp für Lehrkräfte. SPD-Fraktionschef Lüttmann verteidigte das Vorgehen. Es würden selbstverständlich alle notwendigen Lehrkräfte eingestellt, um die Unterrichtsversorgung abzudecken, erklärte er. Es handle sich nur um eine vorübergehende Maßnahme, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Bildungsministerium hatte nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts ein Moratorium für die Einstellung von Lehrkräften ausgesprochen. Das gilt auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer, die schon eine Zusage bekommen haben. Daran gibt es viel Kritik. Ob beim Friseur, im Restaurant oder auch in kleinen Geschäften, es soll überall möglich werden, mit Karte oder Handy zu zahlen. Nach Informationen unseres ARD-Hauptstadtstudios haben sich Union und SPD darauf geeinigt. Mehr Infos hat Oliver Neuroth.
In vielen europäischen Ländern ist das Normalität, nicht aber in Deutschland. Viele Gewerbetreibende weigern sich, elektronische Zahlungen anzubieten, weil sie dafür Gebühren bei ihrer Bank zahlen müssen. In den Koalitionsverhandlungen hat sich die Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen darauf geeinigt, dass Kunden künftig die Wahl haben müssen, mit Bargeld zahlen oder elektronisch. Mindestens eine bargeldlose Option soll verfügbar sein. Der SPD-Finanzpolitiker Sebastian Schrodi spricht von einem Service für die Kundinnen und Kunden und gleichzeitig vom Kampf gegen Steuerbetrug, wenn mehr Rechnungen elektronisch erfasst werden. Schrodi kündigt an, dass die bargeldlose Option schrittweise verpflichtend werden soll, also wahrscheinlich nicht auf einen Schlag für alle Betriebe.
Noch zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Da gab es heute folgende Ergebnisse. Leipzig-Hoffenheim 3:1, Heidenheim-Leverkusen 0:1, Freiburg-Dortmund 1:4, Mainz-Kiel 1:1 und Bochum-Stuttgart 0:4. Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der dritten Fußballliga eine deutliche Niederlage kassiert. Die Lausitzer mussten sich bei 1860 München mit 1:5 geschlagen geben. In der Tabelle bleibt Cottbus hinter Spitzenreiter Dresden auf dem zweiten Platz. Und die Frauen von Alba Berlin haben das erste Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga gegen Saarlouis mit 66:57 gewonnen. Soweit die Radio 1 Nachrichten. Mehr Meldungen unter rbb24.de.
Radio 1. Wetter.
Jetzt am Abend noch sehr sonnig, nur wenige Wolken. Aktuell in Berlin um 11 Grad, in Brandenburg zwischen 7 Grad im Prenzlau und 12 in Senftenberg. In der Nacht dann wechselnd bewölkt oder klar bei 0 bis minus 5 Grad, wird also frostig. Morgen dann Sonne und Wolken im Wechsel, ganz ähnlich wie heute. Deutlich kühler als heute, 6 bis 10 Grad. Und die Woche startet erst sonnig, später ziehen dann mehr Wolken auf. Es bleibt aber trocken bei 10 bis 13 Grad.
Verkehr.
Auf Radio 1 A12 Richtung Frankfurt-Oder zwischen Frankfurt-Mitte und dem Grenzübergang nach Polen ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee staut es sich. Da brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, da staut sich's auf der A100 ab Schmargendorf mit etwa 10 Minuten plus und Stau momentan auch auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbeer-Straße. Grunewald, die Havelchaussee ist zwischen Kronprinzessinnenweg und Grunewaldturm in Wilhelmstadt in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Und noch ein Hinweis zur U-Bahn-Linie U1. Die Linie fährt aufgrund einer Betriebsstörung nicht zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße. Wir wünschen Ihnen da, wo es geht, eine gute Fahrt.
Radio 1. Die Tanzhalle. Mit Annika-Line Trost.
Hallo, herzlich willkommen und hereingetanzt mit einer Zeitumstellung tanzmusikalischer Art. Wir drehen die Uhr genau 45 Jahre zurück und für die nächsten zwei Stunden sind wir gemeinsam im Jahr 1980.
pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue.
Exzesse oder auch die New Wave Dreifach Kajal Augenbraue durfte 1980 zu diesem Song hier nicht fehlen. Das dazugehörige Schmink-Tutorial gab es damals in Form des offiziellen Videoclips. Den habe ich Ihnen eben auch übrigens extra nochmal ausschnittsweise geteilt auf meinem Instagram-Account. Annikaline Trost, gerne mal reinschauen. Vielleicht medienkulturhistorisch sogar das allererste Schmink-Tutorial aller Zeiten. Der Clip der Synthesizer-Hymne der Band Visage, das war Fade to Grey. Und von wegen Fade to Grey, mal abgesehen vom Frühling, der die letzten Tage sich ja in seiner vollen Pracht gezeigt hat, sind wir tanzmusikalisch hier gemeinsam natürlich auch wieder mannigfaltiger Couleur.